Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Carsten, freue mich mit euch mal auf den heutigen, auf die heutige Predigt zu schauen. Willkommen hier, willkommen aber auch bei euch zu Hause, wenn ihr zuschaut oder später nochmal nachschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Anni hat es gesagt, unsere Predigtreihe Passion oder Passionszeit, norddeutsch kühl ausgedrückt, wo es ja darum geht, dass wir uns Ostern nähern und wir einfach da nochmal drauf schauen, dass Jesus ja wirklich leidenschaftlich gelebt hat als Mensch, leidenschaftlich gewirkt und gehandelt hat und aber auch einen Leidensweg gegangen ist. Also besonders das Leiden, der Tod, der qualvolle Tod am Kreuz für unsere Schuld, die wir in unserem Leben einfach vor Gott haben. Kein Mensch ist frei von dieser Schuld. Wir stehen alle vor Gott als Sünder da, aber Jesus ist gekommen und hat diese Schuld auf sich genommen am Kreuz, Ostern. Das wollen wir Ostern feiern. Und da blicken wir schon mal so ein bisschen auf diesen Weg, den Jesus da gegangen ist. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann schaut, wie ihr mit diesem Thema auch der heutigen Predigt für euch umgeht. Wenn ihr noch nicht mit Jesus unterwegs seid und da noch viele Fragezeichen habt oder das für euch noch so ganz fern und fremd ist, dann hört einfach mal ganz doll zu und schaut, wie ihr das für euch, für euer Leben dann auch nachher entscheiden könnt. Das Motto des heutigen Predigtthemas ist leidenschaftlich bekennen. Wir bekennen ja mit unserem Leben etwas, in dem, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir wirken, wie wir entscheiden. Und Jesus wünscht sich, dass wir ihn in unserem Leben leidenschaftlich bekennen. Und darum soll es heute gehen. Da hatte ich mal einen Schlüsselmoment vor vielen Jahren, als wir auf Fehmarn waren. Da habe ich etwas über eine Frau erfahren, die ich vorher noch überhaupt gar nicht kannte. Über das Leben einer Frau, die mir bis dato absolut unbekannt war. Und ich habe gar nicht viel über sie erfahren. Ich habe erfahren, wann sie geboren wurde, also welches Alter sie hat. Und ich habe auch etwas über ihr Leben erfahren. Das war zwar nur ein Satz, aber dieser Satz reichte, um mir ein, ich sag mal, Eindruck von außen über das Leben dieser Frau zu bekommen. Mit ihr darüber reden konnte ich leider nicht mehr, weil sie war verstorben. Und ich habe etwas über sie erfahren, als wir uns eine Kirche angeschaut haben, eine ganz alte Kirche, die sehr, sehr schick war und wir uns die einfach angeguckt hatten auf Fehmarn und wir auf dem Rückweg zum Parkplatz an einem Grabstein vorbeigingen. Und auf diesem Grabstein stand, das war der Grabstein dieser Frau, da stand in großen Lettern, Arbeit war ihr Leben. Und ich blieb stehen, oder wir blieben stehen, ich sah diesen Satz, Arbeit war ihr Leben. Und dieser Satz hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, auch heute noch, viele, viele Jahre später. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her oder noch länger, als ich das gesehen habe. Aber das hat mich geprägt. Und einer der ersten Gedanken, die ich für mich damals, als ich diesen Grabstein gesehen hatte, möchte ich, dass auf meinem Grabstein nachher steht, Arbeit war sein Leben. Ist das etwas, was mich als Menschen am Ende meines irdischen Lebens wirklich auszeichnen soll, dass andere, die diesen Grabstein in Auftrag geben, Angehörige, Freunde dieser Frau oder wie wir viele, viele Jahre später Besucher, die an diesem Grabstein vorbeigehen, den Eindruck von diesem von dieser Frau für ihr Leben, dass Arbeit ihr Leben war. Und zum Einstieg der Predigt möchte ich eigentlich dieser Frage mal so ein bisschen nachgehen. Was soll eigentlich mein Leben ausmachen? Also ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über einen Grabstein predigen, das ist ganz klar, aber mal so diese Überlegung dabei, auch natürlich noch während unseres Lebens, bevor wir hier auf dieser Erde stirben, dass wir sagen, uns die Frage stellen, was soll eigentlich mein Leben ausmachen? Was soll eigentlich jemand, der mich kennt, mit dem ich in Kontakt stehe, der mich begleitet in meinem Leben, den ich treffe in meinem Leben, aber auch vielleicht jemand, der mich nicht kennt, der mir nur einmal kurz begegnet, das kann die berühmte Kassiererin im Supermarkt, die ich immer mal gern skizziere oder heranzitiere. Was hat die für einen Eindruck von mir, von meinem Leben? Was macht den Carsten, was macht uns, was macht unser Leben eigentlich aus? Und mit dieser Frage steigen wir mal gemeinsam in die Predigt ein. Also wenn jetzt ein Dritter auf mein Leben, auf euer Leben schauen würde, was würde der letztendlich sagen? Würde der sagen, wie die Frau mit dem Grabstein, auf dem in großen Lettern stand, Arbeit war sein Leben oder ihr Leben? Ist das etwas, was ein Dritter, wenn der mich sieht, mich kennt, ob gut oder gar nicht oder nur ein bisschen, ist das etwas, wo er sagt, Carsten, ah, Arbeit war sein Leben oder Arbeit ist sein Leben? Oder ist es Hobbys waren sein Leben? Und da gucke ich auch gleich als erstes auf mich. Ich bin, das wisst ihr, viele von euch, ich bin Tennisspieler auch sehr gern. Und ich glaube, manch einer in meinem Umfeld würde sagen, Carsten, Tennis, das ist sein Leben. Ne, weil ich halt auch begeistert Spiele einlade oder da auch ein bisschen Vorstandsarbeit mache. Also ich glaube, dass das bestimmte ein oder andere sagen würde, Carsten, den bringe ich mit Tennis in Verbindung. Das macht ihn aus. Das ist sein Leben. Oder ich hatte auch mal in anderen Gemeindeumfeld, also da braucht sich jetzt keiner jetzt persönlich angesprochen fühlen, auch mal Geschwister, die wirklich ganz leidenschaftlich Rad gefahren sind. Und ich wusste, wenn ich mit denen nach dem Gottesdienst einen Kaffee trinke und 10 Minuten rede, geht es 11 Minuten lang um Radfahren. Und da würde ich sagen, so Radfahren, das ist ihr Leben, das macht sie aus. Oder auch Geld. Geld war sein Leben oder ihr Leben. Auch da fallen mir schnell so im persönlichen Umfeld Menschen ein, wo es um Börse geht, um Kapitalmärkte geht, um Renditen geht, um Altersvorsorge geht und so die Reflexion, dass mich das nicht ganz so stark interessiert, dann immer nicht so groß ist in den Gesprächen, aber da würde ich wirklich sagen, Finanzen, Geld, Reichtum und so weiter, das war sein Leben. Oder auch Gesundheit. Das erlebe ich auch ganz viel. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, dass ich auf Menschen treffe, die ganz leidenschaftlich den Dingen erzählen, wie sie für ihre Gesundheit sorgen, für die Ernährung, für die richtigen Ärzte, für die richtigen Untersuchungen, für die richtigen Werte und so weiter. Also wo wirklich sich für mich von außen betrachtet, ganz, ganz viel oder eigentlich das Eigentliche im Leben um die Gesundheit dreht und die Gespräche und die Zeit und so weiter sich weitestgehend um diese Themen drehen. Ganz beliebt auch, ich habe mal überlegt, so in meinem Umfeld, was da immer, wenn ich so auf andere Menschen treffe, was da immer ein großes Thema ist, Reisen. Ich hatte mal einen Kollegen, der lebte wirklich von Urlaub zu Urlaub und da drehten sich die allermeisten Gespräche darum, dass er mir erzählte, was sie im nächsten Urlaub tun wollen. Wenn sie wiedergekommen sind, erzählt er, was sie getan haben. Und wenn das vorbei war, erzählt er wieder, was sie im nächsten Urlaub wieder tun und planen. Also ist wirklich erstaunlich. Und wenn ich ihn so heute vor Augen habe, würde ich wirklich von mir aus sagen, Reisen war sein Leben. Das hat ihn absolut dort ausgemacht. Genauso geht es auch weiter mit Familien. Es gibt auch Menschen, die von ihren Enkeln überschwänglich erzählen, von ihren Kindern, von ihren Eltern. Also diese ganzen familiären Sachen, die da ganz vorn, ganz oben sind und wo es echt schwierig ist, mal ansatzweise auf ein anderes Thema zu kommen. Oder wenn es um Zeit geht oder Ähnliches, dann ist immer Familie das Kernthema. Und für mich von außen betrachtet eigentlich das Einzige, worum es geht. Aber es gibt auch Menschen, oder soll es geben, die ärgern sich immer nur. Egal, wann ich mit ihnen spreche oder wie ich mit ihnen rede, über welches Thema, alles ist immer nur doof, schlecht, blöd, wird immer schlimmer, früher war alles besser. Ich selbst bin sowieso keine Schuld, alle anderen sind schuld, dass es mir so geht. Und man kann sich über alles ärgern, das Wetter ist immer schlecht und irgendwie die anderen Menschen sind alle doof, die Politik sowieso. Solche Menschen, vermutlich kennt ihr auch, also wo ich sage, eigentlich nur der Ärger über andere oder anderes, das macht diesen Menschen aus, so wie ich ihn wahrnehme. Und zuletzt, die Liste ist nicht abschließend, auch Humor. Also ich treffe auch auf Menschen, wo ich sage, die sind eigentlich nur dabei, Spaß zu haben, zu lachen, Witze zu erzählen, alles lustig zu finden. Und so von außen betrachtet, gibt es da überhaupt nichts Ernstes oder auch Negatives oder Herausforderndes im Leben, sondern in Klammern vermutlich Fassade. Den Menschen geht es darum, nach außen immer dieses ich bin der größte Spaßvogel und gehe einfach nur noch mit dem Spaßfaktor durchleben. Also das sind so ein paar Beispiele dafür, wie ich Menschen erlebe oder auch in Teilen mich selbst erlebe in der Frage, wenn mich jemand sieht oder wenn ich jemanden sehe, was macht diesen Menschen eigentlich aus? In dem, wie er wirkt, wie er handelt, wie er entscheidet, wie er einfach wahrgenommen wird. Und wenn wir selbst mal in dieser Frage sind, was macht mich eigentlich aus? Was sagen andere über mich, was mein Leben ausmacht, was mich ausmacht? Egal, ob er mich lange kennt, ein guter Freund über viele Jahrzehnte oder die eigene Ehefrau, eigener Ehemann, die eigenen Kinder. Oder ist das wirklich die Kassiererin im Supermarkt, auf die ich nur ein paar wenige Sekunden oder Minuten treffe? Was würden die Menschen über mich aussagen, was mein Leben ausmacht? Und das ist, glaube ich, im Hinblick auf den Bibeltext oder die Texte, auf die wir noch schauen, nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, den es sich lohnt, zu denken. Weil die Frage dahinter ist natürlich, ist das richtig, was mich heute ausmacht, oder was sollte mich eigentlich ausmachen? Aber bevor wir weiter bei uns bleiben, lass uns mal schauen, was Jesus eigentlich ausgemacht hat, was sein Leben als Mensch auf Erden, sein Handeln, Wirken, Entscheiden, was das eigentlich ausgemacht hat. Achso, ich habe noch einen letzten Punkt. Zurückgezogenheit war sein Leben, den ergänze ich noch kurz. Also es gibt auch Menschen, an die komme ich einfach nicht ran. Da habe ich immer das Gefühl, große Distanz, große Mauer, Eremiten, am liebsten kein Treffen, kein Sehen. Auch das kann eine Entscheidung sein fürs Leben. Aber was hat Jesus jetzt ausgemacht? Jesus hat ausgemacht, die Liebe zu den Menschen. Die Liebe zu den Menschen war sein Leben. Und da lesen wir Matthäus 9, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keine Herden hatten. Jesus hat eine ganz tiefe Liebe zu allen Menschen gehabt. Und er war traurig, das ist hier so eine Beschreibung der Situation, er war traurig, weil er gesehen hat, wie sie ja ohne Orientierung waren, wie Schafe ohne Hirten, wie sie verschmachtet wurden, wie sie eine Sehnsucht nach Leben hatten, nach Orientierung, nach Klarheit. Und als er die große Menge sah, die Volksmenge, war er traurig. Also Jesus' Handeln und Wirken war von einer tiefen Liebe zu dem Menschen angetrieben. Und diese Liebe zu dem Menschen, die hat sein Leben ausgemacht. Und wenn wir über sein Leben lesen in den vier Evangelien im Neuen Testament, also im hinteren Teil der Bibel, dann wird das überall so deutlich, welche Liebe, welche Sehnsucht Jesus zu den Menschen hatte. Aber auch die Verkündigung von Gottes Botschaft an die Menschen war sein Leben. In Markus 1 heißt es, und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa. Und er ist nicht nur in Galiläa umhergezogen, sondern auch in anderen Gebieten und Gegenden. Also er war ständig unterwegs, er reiste von einem Ort zum anderen, um Gottes Botschaft zu verkündigen. Und das hat sein Leben absolut auch ausgemacht, dass er ein Wanderprediger war, der umhergegangen ist, umhergezogen ist und den Menschen Gottes Botschaft mitgeteilt hat und mitgegeben hat. Und er hat es sich nicht leicht gemacht, er hat davon keinen Urlaub genommen, er hat auch nicht gesagt, ach, das reicht jetzt erstmal, sondern er ist wirklich leidenschaftlich umhergegangen, umhergezogen, um Gottes Botschaft zu verkünden. Also wenn man das liest und sich sein Leben anschaut aus den Berichten, dann kann man wirklich sagen, also die Verkündigung von Gottes Botschaft, das hat wirklich Jesus ausgemacht. Das hat ihn geprägt und das hat auch sein Handeln und Wirken geprägt. Aber auch Dienerschaft war sein Leben. Zusammengefasst ist das im Johannes 6, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen Entschuldigung, das war jetzt der falsche Text. Markus 10, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist als Diener in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen. Ein anderer Text, den hatte ich vor 3 Wochen, als ich das letzte Mal gepredigt hatte, auch genommen, war die Fußwaschung, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, um zu verdeutlichen, dass er gekommen ist, um zu dienen und dass die dienende Haltung die richtige Haltung ist. Also diese Liebe zu den Menschen und gleichzeitig diese dienende Haltung, den Menschen Gutes zu tun und sein Leben für sie zu opfern, das ist etwas, was ganz zentral das Leben von Jesus auch ausgemacht hat. Ebenso war aber auch der Wille des Vaters sein Leben. Johannes 6, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ging es nie darum, seinen eigenen Willen durchzusetzen, umzusetzen, sondern er ist vom Vater, von Gott in die Welt gekommen und hat das, was der Vater mit ihm dort auch als Ziel hatte, nämlich dieses Verkündigen, dieses Erretten, dieses Dienen, das hat er absolut ernst genommen und hat immer gesagt, ich will den Willen meines Vaters hier tun in diesem irdischen Leben und es soll mir nicht um meinen eigenen Willen gehen. Und da gibt es auch, den Text hatte ich auch vor 3 Wochen kurz zitiert, diese Szene vor der Kreuzigung, wo er wirklich unter Tränen darum bittet, dass dieser Kelch, also dieser schlimme Tod, dieses Leid an ihm vorübergeht, aber nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hat er da zum Vater gebetet. Also selbst diesen Weg ans Kreuz, durch den Tod, diese ganze Qual, die er gelitten hat, der ist da nicht aus dem Weg gegangen, weil es der Wille des Vaters war. Also auch das hat ihn ausgezeichnet in seinem irdischen Leben, dass er den Willen des Vaters umgesetzt hat und der Wille des Vaters ihm wichtiger war als sein eigener Wille. Und die Errettung der Menschheit war sein Leben. Da ist die Weihnachtsbotschaft, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, aus Lukas 2. Und diese Errettung, die vollendet sich an Ostern, wenn er gekreuzigt wird, wenn er stirbt, wenn er aber wieder aufersteht, das werden wir Ostern feiern. Also sein Leben steht eigentlich unter der großen Überschrift die Errettung der Menschheit, die Errettung von mir, die Errettung von euch, von jedem Einzelnen, der sich zu ihm bekennt. Und ein letzter, aber auch lange nicht abschließender Punkt, der sein Leben ausgemacht hat, war ein Leben ohne Sünde. Also ein Leben ohne Sünde war sein Leben. Da heißt es in Johannes 19, und Pilatus, das war damals der römische Statthalter, der quasi in dieser Anklage gegen Jesus ein Urteil sprechen sollte. Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, zu dem Volk, das da stand, seht, ich führe ihn, also Jesus, heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Pilatus hat an Jesus keine Schuld gefunden, die diesen Tod am Kreuz oder irgendein Todesurteil hätten gerechtfertigen können. Und das hat Jesus ausgemacht, dass er komplett ohne Sünde gelebt hat. Er war ohne Schuld, er war rein, er hat sich nicht zu einer Sünde verführen lassen. Und das ist das, was ihn in seiner Zeit als Mensch auf Erden von uns absolut unterschieden hat. Also ein Leben ohne Sünde war sein Leben. Und wenn wir jetzt mal so bildlich dieses Grab sehen, in das Jesus gelegt wurde, nachdem er gekreuzigt wurde und gestorben ist, was hätte da auf seinem Grabstein gestanden? Also da hätte nicht gestanden, Arbeit war sein Leben, Reisen war sein Leben, Spaß war sein Leben, Gesundheit war sein Leben, sondern genau so diese Punkte und sicherlich noch viel, viel mehr, die ich jetzt gerade genannt und skizziert habe. Also das Leben Jesu hat eigentlich von der Wirkung her für Dritte, wie sie ihn erlebt haben und gesehen haben, was sie über ihn sagen würden, egal wie intensiv sie ihm begegnet sind und egal wie sie seine Botschaft auch letztendlich für sich angenommen oder verstanden oder geteilt haben. Ich glaube, einige der Punkte, die ich gerade genannt hatte, die wären sicherlich dort auch genannt worden und die wären im übertragenen Sinne so auch auf seinem Grab irgendwie geschrieben worden, was sein Leben ausmacht. So ganz anders als so dieser Grabstein, den ich auf Fehmarn gesehen habe, Arbeit war ihr Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt einmal geschaut, was eigentlich unser Leben so ausmacht. Wir haben geschaut, was eigentlich das Leben Jesu ausgemacht hat. Aber dann kommt natürlich richtigerweise die Frage, warum ist das nun für uns wichtig? Das ist wichtig, weil wir als Nachfolger von Jesu dazu berufen und beauftragt sind, in unserem Leben Jesus nachzufolgen. Das heißt, mit unserem Leben unseren Glauben zu bekennen. Unser Leben soll ein Zeugnis sein für unseren Glauben an Jesus Christus. Und da ist uns an der Stelle Jesus ein großes, großes Vorbild. Und was bedeutet das jetzt mit unserem Leben ein Zeugnis sein? Das ist eigentlich unser allumfassendes Leben. Das heißt, die Art, wie ich rede und was ich rede. Wenn ich auf Menschen treffe, mit ihnen im Gespräch bin, ist das immer wieder eine Möglichkeit, einen Eindruck von mir zu hinterlassen. Genauso wie ich Entscheidungen treffe. Wenn ich Entscheidungen treffe, nehmen andere Menschen diese Entscheidung wahr. Und auch in Entscheidungen können andere Menschen daran erkennen, wie ich bin, wie ich wirke. Und auch in dem Wirken, einfach in meinem Auftreten, in meinem Sein, können andere Menschen sich ein Bild von mir machen. Also es gibt viele Möglichkeiten in meinem Leben, dass andere Menschen sich ein Bild von mir machen, egal ob ich rede, ob ich handle, ob ich entscheide oder ob ich einfach nur wirke, und daraus entsteht ein Bild. Und wir haben aus der Bibel heraus, aus dem Text heraus einen ganz klaren Auftrag. Das ist der sogenannte Missionsbefehl in Matthäus 28. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also hier sind wir ganz klar aufgefordert, in die Welt zu gehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Das heißt, die errettende Botschaft, das Evangelium zu verkünden, Jesus zu predigen und den Menschen dabei helfen, auf diesem Weg zu Jesus zu kommen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Und dieser Missionsbefehl, der gilt uns allen. Der gilt jetzt nicht nur ausgebildeten Pastoren, studierten Predigern oder ähnliches, sondern dieser Missionsbefehl, der gilt uns allen in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, Menschen zu Jesus einzuladen, auf Jesus aufmerksam zu machen. Und deswegen ist die Art, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir entscheiden, wie wir wirken, eine sehr, sehr wichtige Art. Ein weiteres Gebot oder auch einen weiteren Auftrag, den wir haben, ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe aus Matthäus 22. Da heißt es: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst auch deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die berühmte Nächstenliebe. Wir sind dazu aufgerufen, Gott zu lieben und zu ehren. Wir sind aber genauso gleichbedeutend dazu aufgerufen, unseren Nächsten, den Mitmenschen, dem ich begegne, zu lieben. Und diese Nächstenliebe, in dieser Nächstenliebe wird ganz viel Wirkung von mir erkennbar. Also die Nächstenliebe, so wie ich einem Menschen begegne, egal ob kurz oder lang, ist immer auch ein Nährboden dafür, was dieser Mensch von mir denkt, welches Bild dieser Mensch von mir hat. Deswegen ist diese Nächstenliebe und das Doppelgebot der Liebe hier auch ein ganz, ganz zentraler Text und eine ganz, ganz zentrale Aufforderung für unser Leben in der Nachfolge Christi. Wir haben in der Bibel noch unzählig weitere Stellen, wo erkennbar wird oder wo auch ganz klar steht, wofür wir in unserem Leben auch beauftragt sind, was Jesus sich von unserem Leben auch wünscht. Da ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also ich gehe da jetzt im Einzelnen nicht drauf ein, das würde das alles sprengen. Wo es darum geht, einfach einem verletzten Menschen zu helfen, völlig unabhängig davon, welchen gesellschaftlichen oder religiösen Hintergrund und so weiter hat, aber einfach zu helfen. Oder die arme Witwe, die Geld gibt. Eine arme Witwe, die sich kaum Essen leisten kann, wirklich völlig verarmt ist, die gibt das wenige, was sie noch hat, dann als Spendenopfer damals in der Synagoge, weil ihr das für Gott geben wichtiger ist, als das für sich selbst behalten, auch wenn sie es dringend bräuchte, um sich einfach nur ein Brot davon zu kaufen. Oder die Fußwaschung Jesu, die ich schon erwähnt hatte. Oder so dieser Text, wo Jesus sagt: Ihr seid das Licht für die Welt oder ihr seid das Salz für die Welt. Also da kommen unzählige Texte auch nochmal dazu. Und lade ich euch gerne zu ein, auch die nochmal so vor diesem Blick auch nochmal zu lesen, wo es um die Wirkung von uns in dieser Welt geht und um die Frage geht, jetzt wieder ein bisschen übertragen gedacht, was wird am Ende unseres Lebens eigentlich auf unserem Grabstein stehen oder wie sehen andere eigentlich uns? Und damit möchte ich zum Nachdenken anregen, wirklich mal zu überlegen, wofür will ich eigentlich stehen? Will ich, jetzt spreche ich mal von mir, dafür stehen, dass andere sehen, Tennis war sein Leben, wo ich so denke, nein, das möchte ich nicht. Also das will ich auf keinen Fall. Oder Arbeit war sein Leben, Nein, möchte ich auch nicht. Sondern ich persönlich für mich möchte, dass ein Dritter sagt, Jesus war sein Leben. Dann würde ich mich freuen. Das ist mein persönliches Ziel. Und da könnt ihr vielleicht für euch nochmal überlegen, was ist da euer Ziel? Was soll über eurem Leben als Überschrift stehen? Und schön wäre es, wenn so denke ich jetzt darüber, wenn da steht, Jesus war sein Leben und er hat auch gern Tennis gespielt. Oder Jesus war sein Leben und er hat auch, ist auch motiviert zur Arbeit gegangen und hat seine Familie geliebt und so weiter. Alles, was natürlich auch für unser Leben wichtig und gut ist, das will ich in keiner Art und Weise jetzt negativ darstellen. Aber dass über unserem Leben, über mein Leben einfach die große Überschrift steht, Jesus war sein Leben, Jesus war ihr Leben. Und deswegen geht es um dieses leidenschaftlich Bekennen. Bekennen wir mit unserem Leben Jesus leidenschaftlich? Fragezeichen. Und damit ist nicht nur dieses, das darf man nicht auf diesen Punkt einschränken, damit ist nicht nur dieses gemeint, oh, habe ich eigentlich meinem Nachbar schon erzählt, dass er verlorener Sünder ist und nur durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Das ist ja immer so der erste Gedanke dabei, wo man sich unwohl fühlt und denkt, oh, ich mag nicht so direkt Menschen so klar ansprechen, das geht über viel mehr hinaus. Das ist das ganze Leben, das ganze Wirken, das ganze Handeln, das ganze Sprechen, was auch zu einem leidenschaftlichen Bekennen gehört. Kleines Beispiel dazu, wenn ich am Montag gefragt werde, was hast du am Wochenende gemacht, dann kann ich sagen, oh, ich war Samstagnachmittag zum Tennispunktspiel, war super, kann ich machen. Ich kann aber auch sagen, Sonntag war ich zum Gottesdienst, weil mir das so wichtig ist und das gibt mir wieder so viel Kraft und ich habe wieder so viel für meinen Glauben mitgenommen. Ja, und ein bisschen Sport habe ich auch gemacht. Ich war Samstag noch Tennis spielen. Das hat gleich eine ganz andere Wirkung und dadurch wird auch klar, ich bekenne hier erstmal meinen Glauben, bevor ich irgendwie den Sport zum Götzen mache. Und zu diesem leidenschaftlich Bekennen, da schauen wir mal auf Petrus. Petrus ist wie irgendwie ein lieber Kerl. Warum, das werdet ihr gleich sehen. Da heißt es im Markus 14, Vers 27, da ist Jesus mit seinen Jüngern da zusammen. Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach ausdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nie verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Also Jesus sagt seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, seinen engsten Freundeskreis hier, pass auf, die werden mich verfolgen, ne? Die werden mich kreuzigen, ich werde sterben und sie werden euch auch verfolgen, weil ihr mir gefolgt seid. Und allen, die an mich glauben und die mir so nachgefolgt sind, die werden Probleme kriegen, die werden Ärger kriegen. Und da ist Petrus durchaus sehr selbstbewusst und sagt, nein, Jesus, ne, mag allen so gehen, aber nein, ich bin dir treu, ich stehe immer zu dir, egal was kommen mag, ich werde immer dir treu nachfolgen und mich auch treu zu dir bekennen. Also von daher, das würde ich ja nochmal sicher richtig stellen, dass das vielleicht andere betrifft, aber mich, Petrus, doch in keinster Art und Weise. Und Jesus sagt zu ihm, nee, da täuschst du dich. Also das wird so sein, dass der Hahn zweimal kräht, wirst du schon dreimal mich verleugnet haben. Das wird kommen. Und aber Petrus lässt sich davon überhaupt nicht jetzt irritieren. Nein, nein, das, wie gesagt, betrifft die anderen, aber ich sterbe lieber, bevor ich dich jemals verleugnen werde. Also du, Jesus, kannst auf mich zählen. Das werde ich schon richtig klasse machen. Also Petrus will Jesus hier leidenschaftlich bekennen. Sagt er hier ganz klar, ich werde durch dick und dünn gehen, egal was andere von mir erwarten oder verlangen oder mich drangsalieren oder mit Tod bedrohen. Ich werde immer zu dir, Jesus, stehen. Das verspreche ich dir. Also wirklich ein leidenschaftliches Bekennen von Petrus. Vorbildlich. Also wenn ich das so lese, denke ich, ja, Petrus, ich möchte so sein wie Petrus, so klar, bodenfest und egal was kommen mag, Jesus, ich werde immer zu dir stehen. Finde ich total super. Aber es kommt zu einem leidenschaftlichen Scheitern. Markus 14. Und als Petrus unten im Hof war, das war schon nach der Verhaftung von Jesus, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters, und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Und jetzt kommt Petrus, er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dies ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diese Menschen nicht, von denen ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Der großspurige Petrus, der eben noch so tapfer und leidenschaftlich sich bekannt hat, wird zum Schisser. Entschuldigt das Wort. Aber wo er merkt, jetzt wird es ungemütlich, ne, da spricht mich jemand an, weil ich Jesus nachfolge, das könnte für mich jetzt negative Folgen haben. Ich müsste mich dann rechtfertigen: Nö, den kenne ich nicht. Nö, ich war auch mit denen nicht unterwegs und so weiter. Redet sich raus, macht es sich leicht. Ganz schnell sind wir Menschen dabei, und das betrifft jeden Einzelnen, genauso wie den Petrus. Wir alle sind da Petrusse. Ganz schnell sind wir dabei, vielleicht mutig etwas zu bekennen, Jesus gegenüber: Ich will für dich einstehen, ich will dich bekennen, ich will für dich arbeiten. Und dann im Alltag, in der kleinsten Situation, nichts mehr davon wirken zu lassen, reden zu lassen oder den anderen spüren zu lassen. Und so leidenschaftlich sich Petrus bekennen wollte, denn Jesus gegenüber hat er das ja nur Jesus gegenüber geäußert: Ja, das will ich, trete für dich ein, ich stehe hier ganz vorn für dich, ist er im ersten Praxisbetrieb sofort umgefallen. Vom leidenschaftlichen Bekennen zum leidenschaftlichen Scheitern. Und ich glaube, ich hole jetzt nicht zu weit aus, wenn ich sage, kennen wir das nicht auch? Dieses: Wir sind im Gebet oder im Gespräch unter Christen oder wenn wir jetzt der Predigt zuhören, schnell dabei zu sagen: Klar, ich halte die Flagge hoch, Jesus soll über mein Leben stehen. Und sobald wir in unserem Alltag sind, merken wir: Hier hat der Hahn gerade, ich habe nichts gemacht, hier hat der Hahn gerade dreimal gekräht und hier habe ich versagt, hier bin ich gescheitert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen Hahn haben, der kräht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf aufmerksam werden, dass wir uns vielleicht nochmal wieder zurückbesinnen, was Jesus sich von uns wünscht für unser Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, was haben wir Jesus eigentlich mal versprochen, ihm in seiner Nachfolge zu folgen. Und deswegen jetzt mal bildlich gesprochen, was ist eigentlich unser Hahn? Was für Petrus der Hahn war, was ist das für uns, was uns immer mal wieder im Alltag darin erinnert: Ups, ich hatte ja eigentlich mit meinem Leben was anderes vor und eigentlich soll auf meinem Grabstein mal eine andere Überschrift stehen, als das, wie ich gerade gehandelt habe. Deswegen die Frage: Was ist unser Hahn? Als erstes, das Gute ist, wir sind nicht allein. Wir sind durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden. Und der Heilige Geist überführt uns in solchen Situationen, überführt uns von Sünde. Und ich hatte Freitagabend, jetzt wird Sophia schmunzeln, weil sie sagte, das musst du in der Predigt bringen. Freitagabend auf dem Supermarktparkplatz die Situation. Ich war einkaufen auf dem Weg zum Auto, kommt so ein junger Mann mit seinem Fahrrad auf mich zugeschoben und ich gedanke die Schublade auf: Oh, der quatscht mich jetzt an, weil er wieder Geld haben will, der soll doch arbeiten gehen, um sich was zu kaufen. Wenn ich mir jetzt was gebe, kauft er sich doch eh nur Schnaps von. Ja, ich, wie gesagt, ich habe auch schon um Vergebung gebeten. Also allererste gedankliche Reaktion: Er kommt auf mich zu und sagte: Haben Sie mal kurz Zeit? Und ich so: Nein. Also er zuckte wirklich richtig zusammen. Er zuckte richtig zusammen, erschrak, guckte mich mit großen Augen an, war ganz irritiert und sagte: Oh, Entschuldigung, das war jetzt nicht meine Absicht. Und in dem Moment wirklich durch den Heiligen Geist ganz klar spürbar für mich, so nach dem Motto: Carsten, was tust du hier? was passiert hier gerade? Bist du das, der hier gerade handelt? Und ich versuchte mich gerade so ein bisschen zu berappeln. Ich sage, Entschuldigung, tut mir leid, ich habe gerade gemerkt, ich habe sie so ein bisschen schroff angesprochen. Was ist denn los? Und dann sagte er so, ich wollte eigentlich nur fragen, welches der kürzeste Weg zum Krankenhaus ist. Oh. Klappe unter mir, ne? Die kennt ihr, diese Klappe unter mir. Und das war so bitter. Das war ein ganz, ganz bitterer Moment. Ne? Und der Hahn krähte dreimal. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, tut mir leid, ich habe hier vollkommen versagt. Vollkommen. Und ich bin da so dankbar, dass wir durch den Heiligen Geist immer auch wieder diesen Impuls kriegen, das war jetzt gerade nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir da auch sensibel für sind und dass wir dann auch schnell so in dieses, okay, ich entschuldige mich, ich bitte um Vergebung, ich kläre das auch vor Gott, dass wir dann das auch gut bereinigen können. Vielleicht wäre auch nochmal, das fand ich eine interessante Idee, eine Möglichkeit zu fragen, ich frage mal mein Umfeld. Ich frage mal wirklich Menschen, denen ich vertrauen kann, klar, die mich auch besser kennen. Das würde ich jetzt nicht mit der Supermarktkassiererin machen, obwohl das ein interessantes Experiment wäre. Ich muss mir mal ein anderes Beispiel als die Supermarktkassiererin später auch so. Das Umfeld fragen, was meinst du, was macht mich aus? Ne, du erlebst mich, du kennst mich, du nimmst mich wahr. Sag mal ganz kurz, was macht mich aus? Wie siehst du mich? Was würdest du auf meinen Grabstein später schreiben? Das ist vielleicht mal interessant, das auszuprobieren. Einfach mal diese Reflexion, andere mal zu fragen, was meinst du, was macht dein Leben aus? Genauso haben wir auch Gottes Wort, die Bibel, die uns da immer wieder auch den Spiegel vorhält. Also die Bibel ist natürlich Gottes Wort für uns, für unser Leben, wo wir ganz viel gute Anweisungen und Leitplanken und Richtschnüren finden, wie wir in unserem Leben entscheiden, handeln und wirken sollten. Und das da nochmal zu reflektieren in Gottes Wort, kann da auch ganz, ganz wertvoll und hilfreich sein. Aber auch, dass wir in unserer christlichen Gemeinschaft uns gegenseitig prüfen und ermuntern. Das heißt, das kann nach dem Gottesdienst im Gespräch sein, das kann in einer Kleingruppe sein, das kann in der Zweierschaft sein. Also da, wo ich wirklich auf Geschwister treffe, auf Glaubensgeschwister treffe, zu sagen, lass uns doch mal über dieses Thema sprechen, lass uns da mal gegenseitig prüfen und ermuntern, lass uns auch mal ein ehrliches Feedback geben, so nach dem Motto, Carsten, du mit deinem Tennis, das muss auch mal so ein bisschen in den Hintergrund treten und ermuntern zu sagen, lass uns doch wieder leidenschaftlich Jesus in unserem Leben bekennen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz hilfreich, das nicht alleine, sondern mit anderen zu klären. Und natürlich immer wieder auch das Gebet. Also mit Jesus darüber im Gebet sprechen und zu sagen, Jesus, ich will das wie der Petrus damals nochmal so leidenschaftlich auch mit dir festmachen. Ich möchte, dass ich diese Leidenschaft auch habe, dich mit meinem Leben zu bekennen. Aber hilf mir da. Hilf mir durch deinen Geist in den Situationen, das auch richtig zu machen. Oder vergib mir, Parkplatzsituation Freitagabend, vergib mir da, wo ich elendig versagt habe, dich mit meinem Leben hier zu bekennen. Und abschließend ist es, glaube ich, Folgendes zusammengefasst. Dieses, lasst uns Jesus in unserem Leben leidenschaftlich bekennen wollen. Lasst uns aber auch leidenschaftlich scheitern dürfen, aber auch aus der Vergebung immer wieder neu leben. Also ich glaube, als erstes steht für uns immer wieder neu diese Entscheidung, ich möchte mit meinem Leben Jesus leidenschaftlich bekennen. Aber auch dieses Wissen, und nicht diesen Druck, ich muss hier das in Perfektion können. Und wenn ich das nicht in Perfektion kann, dann bin ich dafür auch nicht geeignet. Sondern dieses Wissen, ich darf auch leidenschaftlich scheitern dürfen. Ich bin errettet durch Jesus Christus. Aber ich bin noch nicht frei von Schuld, solange ich meine beiden Füße hier auf dieser Erde habe. Das heißt, diese Parkplatzsituation Freitagabend wird mir immer wieder passieren. Und das Wichtige ist, ich weiß, ich lebe aus einer Vergebung. Ich darf bei demjenigen, den ich da so verletzt habe, darf ich um Entschuldigung bitten. Ich darf Jesus gegenüber um Vergebung bitten. Und dann darf ich aber wieder aufstehen und sagen, nächstes Mal werde ich da leidenschaftlich positiver diesem Menschen oder einem Menschen, der mich auf dem Parkplatz anspricht, begegnen können. Und dass wir da für unser Leben das immer wieder vor Augen haben, für unser Leben auch die Situationen sehen, wo ich denke, ja, da hat mein Leben, habe ich mit meinem Leben wirklich auch ein gutes Zeugnis geben können. Auch dahin schauen, wo wir sagen, da war ich kein gutes Zeugnis, da war ich eher die Dunkelheit für die Welt als das Licht. Und immer wieder aus dieser Vergebung und den Zuspruch Jesus heraus weitermachen, dass er um uns weiß, dass er uns liebt und dass er uns an die Hand nimmt und mit uns auf dem Weg ist. Ich möchte noch beten und bitte euch aufzustehen. Jesus Christus, du bist leidenschaftlich durchs Leben hier auf Erden gegangen. Du hast leidenschaftlich die Menschen geliebt, leidenschaftlich Gottes Wort verkündet. Du hast leidenschaftlich darum auch gearbeitet, dass die Menschen dich erkennen und sich zu dir bekennen. Und im Leid bist du ans Kreuz, bist gestorben, bist auferstanden für diese Schuld, die wir vor Gott haben, um uns zu erretten, um die zu erretten, die an dich glauben, die an diese Errettung glauben, um dir nachzufolgen. Und Jesus, du wünschst dir aus dieser Nachfolge heraus, dass wir ja in unserem Leben so handeln, so wirken, so reden, so entscheiden, dass du darin offenbar wirst für diese Welt, dass wir Licht für die Welt, dass wir Salz für die Welt sind, um Menschen durch uns auf dich aufmerksam werden. Und dass wir Menschen auf dem Weg zu dir begleiten, dass wir Menschen begleiten, die sich zu dir bekennen. Und da sind wir nicht perfekt drin. Da versagen wir, wie am Freitagabend ich auf diesem Parkplatz. Aber wir leben aus der Vergebung her. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da vergibst, wo wir das nicht gut hingekriegt haben und dass du uns durch deinen Geist immer wieder ermunterst und stärkst und hilfst und auch in Gemeinschaft mit anderen Christen dazu ermunterst, dass wir über unserem Leben stehen haben. Jesus ist sein Leben, Jesus ist ihr Leben. Amen.